Ja, ich darf euch begrüßen. Wir haben gerade gesungen, du bist ein Gott, der redet. Also das, was wir tun, das, was wir hier machen in der Bibelstunde oder im Gottesdienst oder in den Kinderstunden, ist nicht einfach etwas, was wir tun, sondern wir glauben an einen Gott, der zuerst geredet hat. Er redet, deswegen macht das, was wir tun, Sinn. Und er redet und deswegen können tote Herzen belebt werden, wenn Gott spricht. Und wir wollen das uns heute so ein bisschen anschauen. Und ich habe mir überlegt, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß auch nicht, ob das in echt so läuft, aber ich stelle mir das so vor, so ein Arzt, der bekommt immer so Besuch von Vertretern. Und die versuchen ihm dann, dass er dann ihre Medikamente dann den Patienten verschreibt, weil die ja besser wären als die von der Konkurrenz. Und dann steht da dieser Vertreter vor dem Arzt und sagt, schaut mal, schau mal, lieber Doktor, unser Medikament, das wurde so und so getestet und hier hat man das gemacht und wir haben noch so ein bisschen, es ist viel bekömmlicher als das von den anderen, wir haben einen ähnlichen Wirkstoff, aber das ist besser und so. Und der versucht dann dem Arzt die Vorteile von diesem Medikament, von seiner Firma, ihn von den Vorteilen zu überzeugen. Und so ein bisschen ist es auch das, was wir machen, wenn wir in der Bibel lesen. Wir lesen von einem Medikament, wir lesen von etwas, was die Menschen brauchen. Und Lukas versucht uns hier zu erklären, wie dieses Medikament funktioniert. Also wie macht man das jetzt? Gott redet, ja. Und wenn Gott redet, werden tote Herzen wieder lebendig. Aber wie macht man das? Wie passiert das? Wie funktioniert dieses Medikament? Und wir lernen, wie dieses Medikament funktioniert. Wir lernen, wie das Evangelium wirkt. Wie das wirkt, wenn Gott redet. Weil wir wollen ja, wir haben Nachbarn, wir haben Freunde, wir haben vielleicht Verwandte, Geschwister, Kinder, Eltern, die nicht gläubig sind, die das brauchen. Und deswegen wünschen wir uns eine Möglichkeit, wie kann man das machen oder können wir das gar nicht machen oder was sollen wir tun? Wir wollen, dass auch diese Menschen belebt werden durch Gottes Wort. Und wenn Gott redet, warum dann nicht zu ihnen? Und das ist so ein bisschen der Fokus, den wir nehmen wollen. Und zur Einleitung will ich eine kleine Geschichte lesen. Die Schüler kennen das schon wahrscheinlich, aber ich mag die voll, deswegen lesen wir die trotzdem. Und ich habe die öfter gehört als ihr, deswegen ist das für, wenn das für mich okay ist, dann ist es für euch auch okay. Und zwar schreibt Wilhelm Busch eines seiner Erlebnisse oder ein Erlebnis von einem von seinen Jugendlichen, mit denen er gearbeitet hat, und zwar Peule. Als Peule seinen Spind aufschließt, steht er einen Augenblick erschrocken und ratlos da. Dort oben auf dem Brett im Spind hat heute Morgen noch seine kleine rote Taschenbibel gelegen, die ich ihm beim Abschied mitgab. Aber jetzt ist sie verschwunden. In diesem Augenblick spürt Peule deutlich, dass eine erwartungsvolle Stille im Raum herrscht. Er dreht sich um und da stehen seine Kameraden und grinsen, manche verlegen und manche richtig hämisch. Habt ihr meine Bibel weggenommen? Fragt Peule. Einer antwortet, jawohl, ich habe sie dem Oberfeldmeister übergeben. Und jetzt weiß Peule, dass ein Kampf bevorsteht. Er war ein treuer Mitarbeiter im Bibelkreis für höhere Schüler, ehe er zum Reicharbeitsdienst eingezogen wurde. Wer die Hitlerzeit miterlebt hat, der erinnert sich daran, dass jeder junge Mann, ehe er zum Militär kam, ein Jahr im Arbeitsdienst ableisten musste. Und dass die jungen Männer ein Jahr lang Moore kultivieren, Straßen bauen und Landarbeit tun mussten, war an sich eine gute Sache. Aber dass dieser RAD, der Reichsarbeitsdienst, benutzt wurde, um die völkische Weltanschauung in die jungen Herzen zu verankern, nein, das war nicht gut. Und manch junger Christ hat in dieser Atmosphäre neudeutschen Heidentums schwere Not durchgemacht. Und als ich Peule, so nannten wir ihn, im Kreis seiner Freunde verabschiedete, habe ich ihm, wie jedem, der wegging, den Rat gegeben. Leg am ersten Abend deine Bibel offen auf den Tisch, dann weiß jeder, wer du bist. Und das hatte er getan. Und nun ist er also da, der Zusammenstoß. Peule sagt kein Wort, aber er ist entschlossen, sich seine Bibel wieder zu holen. Darum macht er sich sofort auf den Weg zum Oberfeldmeister. Er klopft an, herein, Peule tritt ein und macht die vorgeschriebenen Männchen. Dabei sieht er, dass der Oberfeldmeister am Schreibtisch sitzt und nachdenklich in der Bibel blättert. Was wollen Sie? Ich möchte den Herrn Oberfeldmeister bitten, mir meine Bibel zurückzugeben. Der Gewaltige schaut auf, streng sieht er den jungen Mann an und dann hält er ihm die Bibel vors Gesicht und erklärt bedenklich: So, dieses Buch gehört also Ihnen. Wissen Sie nicht, dass dieses Buch Unruhe verbreitet? Und da lächelt Peule und sagt: So ist es, Herr Oberfeldmeister, es macht Unruhe, sogar wenn es im Spind eingeschlossen ist. Es ist ein unheimlich lebendiges Buch. Da fährt der Oberfeldmeister heraus: Ja, ich war mal Theologe, aber ich habe mich vom Christentum losgesagt. Setzen Sie sich. Und dann beginnt ein Gespräch zwischen dem Gewaltigen und diesem jungen Arbeitssoldaten, wobei sich herausstellt, dass sogar der Herr Oberfeldmeister durch die Begegnung mit der Bibel in Unruhe geraten ist. Und unter dem Staunen der Kameraden legt Peule später seine Bibel an ihren alten Platz zurück. Ich finde es so faszinierend, wenn wir uns die Geschichte dieser Welt anschauen, dann sagen die Menschen immer, die Bibel bedeutet nichts. Es sind nur Mythen und Geschichten und das ist alles sowieso nicht wahr. Aber gleichzeitig gibt es so einen riesigen Kampf gegen die Bibel. Gleichzeitig ist dieses Buch, das Unruhe macht, sogar wenn es eingeschlossen irgendwo im Spind liegt, kann es nicht Ruhe halten. Es gibt keine Ruhe, wenn dieses Buch da ist, wenn die Leute dieses Buch lesen. Warum war die Bibel so gefährlich für die Nazis, für das Dritte Reich? Weil die Bibel die Wahrheit verkündigt hat. Weil die Bibel den Menschen im Licht der Wahrheit gezeigt hat und weil derjenige, der die Bibel kannte und in ihr verwurzelt war, immun wurde gegen die Propaganda der Nazis. Der hat das nicht mehr geglaubt, was die ihm für Geschichten erzählt haben. Das Wort Gottes hat immer schon die Systeme der Mächtigen aufgedeckt und es hat immer die Systeme der Mächtigen überlebt. Die Bibel hat immer überlebt. Das ist jetzt zum Beispiel hier das Dritte Reich. Ich weiß von meinen Eltern in der Sowjetunion, da war das genauso. Aber jetzt gibt es die Sowjetunion nicht mehr. Aber die Bibel gibt es immer noch. Und man hat immer gedacht, es wird das Letzte sein. Die Bibel wird jetzt irrelevant. Es wird niemand mehr interessieren. Und trotzdem ist die Bibel heute immer noch da. Warum? Weil die Bibel, weil das Wort Gottes lebendig ist und weil es mächtig ist, weil es weise macht zur Rettung, weil dieses Wort Gottes ein Leben anpacken kann und ganz, ganz umkrempeln kann, völlig neu machen kann. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und es ist wirksam und es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es durchdringt den Menschen, jeden Menschen, der es hört, der es liest, der davon mitbekommt und es durchdringt ihn und es richtet ihn und es beurteilt seine geheimsten Wünsche, seine Gedanken und ordnet sie ein und alles ist aufgedeckt und bloß vor den Augen dessen, der im Himmel sitzt. Und dieses Wirken, also wenn wir dieses Wort auf uns wirken lassen, wenn wir dieses Wort wirken lassen auf Menschen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also auf der einen Seite, der Mensch kann das annehmen und er kann es glauben und dann wird es an diesem Tag seine Seele heilen. Es wird ihn zur Quelle des lebendigen Wassers führen und es wird ihn bis zur Ewigkeit durchtragen. Oder der Mensch hört dieses Wort und es richtet ihn und seine geheimen Gedanken und seine Wünsche und alles und zeigt im Licht Gottes, wie dieser Mensch aussieht. Und der Mensch muss diesen Eindringling bekämpfen. Der muss was dagegen tun. Er wehrt sich gegen die Forderungen aus diesem Buch, gegen das, was da steht. Er kämpft gegen die göttliche Einmischung in seine Wünsche und in seine Gedanken. Er versucht, dieses Wort zum Schweigen zu bringen, weil er seine eigene Agenda hat, weil er seine eigene Weltanschauung hat. Und weil die Bibel gegen diese Weltanschauung verstößt. Und das war bei den Nazis ganz einfach. Die Bibel verstößt gegen die Weltanschauung der Partei. Und deswegen passt sie nicht. Und deswegen muss sie zum Schweigen gebracht werden. Und das ist das, was wir für heute uns, für die Stelle heute uns vor Augen malen müssen, dem wahren Evangelium. Also wenn wir das Wort Gottes wirklich lesen und wirklich verstehen, dann kann man dem nicht neutral gegenüberstehen. Also man kann nicht sagen, ja, ist nett. Manche Sachen gefallen mir, manche nicht. Die einen nehme ich mir raus, die anderen nicht. Nein, Wilhelm Busch sagt, sie fordert unser ganzes Ja oder unser ganzes Nein. Entweder wir nehmen sie an und wir bekommen all das, was da drin versprochen ist, oder wir lehnen sie ab. Dann müssen wir dieses Licht ausschalten, gegen dieses Licht kämpfen. Und so war das als Paulus und Barnabas losgezogen sind. Die sind losgezogen mit diesem Wort. Dieses Wort, das so eine krasse Wirkung hat, das ein Menschenleben verändern kann, das ewiges Leben geben kann. Und die sind losgezogen und sie wollten den Menschen diese Medizin geben. Und das ist das, was sie, diese unheimlich lebendige Botschaft, das ist das, was sie den Menschen gebracht haben. Und wenn wir uns das anschauen, die erste Missionsreise, einfach nochmal als Wiederholung, damit wir uns das gut merken können, dann gibt es eigentlich nur 5 Stationen. 5 Stationen, und zwar die erste, die uns Lukas beschreibt, ist in Zypern. Da ist einfach ein Führungswechsel im Team. Also als sie losgezogen ist, ist Barnabas der Anführer des Teams. Und das ändert sich dann auf Zypern. Und Paulus wird zum Apostel Paulus. Vorher wird er noch Saulus genannt, aber ab jetzt nur noch Paulus. Jetzt ist er der Apostel. Die langen Jahre seiner Vorbereitung sind vorbei. Das ist die erste Station der ersten Missionsreise. Dann kommt die zweite Station, Antiochia im heutigen Türkei. Dort gibt es dann die ersten Früchte von der Missionsreise oder werden uns beschrieben. Und dann auch die erste Feindschaft, denen die beiden, denen dieses Team dort begegnet. Dann geht's weiter. Die müssen fliehen aus Antiochia oder müssen gehen, weil das ist unmöglich geworden. Dann müssen sie, fliehen sie oder gehen nach Ikonium. Dort gibt es noch mehr Frucht, aber dort gibt es auch noch mehr Feindschaft. Und dann geht's weiter, müssen sie wieder fliehen wegen Anschlagsplänen nach Lystra. Dort eskaliert's völlig. Paulus wird gesteinigt und tot aus der Stadt geschleppt oder scheinbar tot. Und dann geht's nach Derbe. Dort erfahren wir aber nicht viel. Und dann geht's einfach wieder zurück, den ganzen Weg, wieder in die aussendende Gemeinde. Und heute sind wir in Ikonium, an der 3. Station. Und Lukas zeigt uns auf, dass das, was in Antiochia angefangen hat, das setzt sich jetzt hier fort. In Antiochia gab's Frucht, Menschen, die gläubig wurden, Menschen, denen wirklich das Leben verändert wurde. Wir haben vorhin gesungen, wir wollen auf dich hören, dass du müde Herzen anrührst, dass du tote Herzen zum lebendigen Glauben wieder aufwächst. Und das ist in Antiochia passiert. Auf der einen Seite dieses Annehmen und auf der anderen Seite war Feindschaft da. Und jetzt in Ikonium passiert wieder genau das Gleiche. Nur ist die Feindschaft nochmal härter geworden, nochmal viel, viel konkreter. Die wollen ihn wirklich töten. Und wir lesen dafür unsere Stelle erstmal, die ersten 6 Verse aus dem 14. Kapitel. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas wie gewöhnlich in die Synagoge der Juden. Und sie sprachen dort in derselben Weise wie in Antiochia, so dass viele Juden und Griechen zum Glauben kamen. Aber die Juden, die nicht auf die Botschaft hören wollten, die begannen die Leute aufzuwiegeln. Und sie hetzten sie gegen die Gläubigen auf. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch längere Zeit dort und verkündeten unerschrocken die Botschaft von der Gnade des Herrn. Der bestätigte das, indem er Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen ließ. Die Einwohner der Stadt spalteten sich in 2 Lager. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als nun die feindlich gesinnte Gruppe, die Nichtjuden und die Juden einschließlich ihrer führenden Männer, einen Anschlag auf die Apostel vorbereiteten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da flohen sie nach Lykaonien in die Städte Lystra und Derbe. Dort und in der weiteren Umgebung verkündigten sie nun das Evangelium. Also wir haben eigentlich 2 Punkte, und zwar 2 Dinge, die uns Lukas deutlich macht in diesen Berichten. Also auf der einen Seite wächst die Gemeinde und auf der anderen Seite wächst auch die Feindschaft. Also wenn man so will, ich habe vorhin gesagt, die Botschaft ist sehr wirksam. Also die ist ungeheuer wirksam und sie wirkt auf alle Menschen. Keiner steht dieser Botschaft gleichgültig gegenüber. Entweder lehnt man sie oder entweder nimmt man sie an und wird der Gemeinde hinzugetan und man bekommt neues Leben oder man lehnt es ab, man hasst es. Aber es gibt kein Dazwischen irgendwie. Und diesen Sachverhalt, den möchte uns Lukas ganz deutlich machen, glaube ich. Und er möchte vor allem uns auch zeigen, wer das denn ist, der gegen das Evangelium ist. Jesus streckt jedem die Hand hin. Juden, Heiden, Römern und Griechen und alles, was sonst noch dort in dieser Welt rumlief. Und diese Botschaft, die war so gewinnend, die war so überzeugend, dass viele Menschen, Juden und Nichtjuden, zum Glauben gekommen sind. Also die sind hier, wenn wir das so lesen, dass viele Juden und Griechen zum Glauben kamen. Das ist das, was wir hier lesen im Vers 1. Sie reden dort, also sie predigen im Endeffekt, sie machen jetzt nicht so großartig besondere Dinge. Das, was Lukas hier betont, ist, die reden, die predigen, die sagen bestimmte Dinge. Sie sagen, eigentlich sagen sie das hier. Und was ich so besonders finde, ist, das ist passiert jetzt nicht im Laufe von vielen Jahren. Also die sind dort nicht 4 Jahre und dann bekehren sich viele. Sondern eigentlich sind sie eher Tage dort, maximal Wochen. Sind sie dort und sie reden. Und innerhalb von dieser kurzen Zeit kommt eine große Gemeinde, also viele Juden und Griechen zum Glauben. Und ich habe mir dann so überlegt, wäre das nicht was Schönes, oder? Also wenn wir das jetzt bei uns so machen würden, hier in Böbingen oder keine Ahnung, in Gmünd, wenn Paulus und Barnabas dann kommen würden und das Gleiche machen würden wie damals. Und dann würde innerhalb von wenigen Tagen viele Menschen zum Glauben kommen. Die ganze Stadt würde auf den Kopf gestellt werden. Und die Frage ist dann, wieso machen wir das nicht einfach? Oder? Also warum machen wir das nicht? Oder warum, ich weiß nicht, wie soll man das anders ausdrücken, warum klappt es bei uns nicht so? Ich glaube, wenn es nur so einfach wäre, dann hätten es bestimmt schon welche gemacht. Wir müssen uns überlegen, wie das damals war. Was ist da passiert? Und woran liegt es, dass die Botschaft so überzeugend war? Warum bekehren sich so viele Menschen? Warum kommen so viele Menschen zum Glauben? Wie macht Paulus das? Ist er vielleicht ein überzeugender Redner? Also jemand, der besonders gut reden kann? Nun, wenn wir das sagen, die Korinther, also Paulus kommt ja später noch nach Korinth und ist dann dort mit denen, dort wird eine Gemeinde gegründet und so. Und die Gemeinde dort, die aus Korinthern besteht, viele gebildete Griechen, die meckern über Paulus später. Und die sagen, ach, Paulus, der ist so ein verachtenswerter Redner. Seine körperliche Präsenz ist so ganz, ganz schlecht. Und die Korinther müssen es wissen. Also das war denen ihr Hobby, so Philosophen anzuhören und sich so Reden anzuhören. Und die sagen, ah, Paulus, der redet nicht gut. Paulus muss sich dann sogar verteidigen und muss sagen, hey, ihr sagt, dass ich so bin, dass meine Rede verachtenswert ist. Aber, also auf der einen Seite, wir wissen jetzt nicht, ob Paulus wirklich so ein schlechter Redner war. Vielleicht waren sie einfach nur sauer auf ihn oder wollten ihn einfach nur schlecht machen. Aber das ist der Vorwurf, den sie Paulus gemacht haben. Also, ob er jetzt so gut war, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was ich weiß, was Paulus über sich selber sagt? Paulus spricht an einer Stelle davon, dass er sagt, eine Tür wird mir geöffnet. Und ich habe die Möglichkeit zu wirken. Im ersten Korintherbrief schreibt er das. Er sagt, Gott hat mir hier eine Tür aufgemacht für eine wirksame Arbeit. Hier ist was aufgegangen. Hier funktioniert auf einmal was. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Paulus sagt, ich erlebe hier gerade eine Situation, in der ich merke, ich rede und die Menschen antworten darauf. Ich rede und es fällt wirklich den Menschen ins Herz, nicht nur in die Ohren. Und da ändert sich wirklich was. Menschen kommen zum Glauben. Und deswegen sagt er, deswegen muss ich noch hier bleiben in Korinth. Paulus erlebte also Situationen, in denen die Tür aufgemacht wurde. Und wenn er solche Situationen erlebt hat und wenn sie ihm so wichtig sind, dann erlebte er wahrscheinlich auch eine Situation, wo das jetzt nicht unbedingt so war. Wo er geredet hat und einfach nicht so viel passiert ist. Und hier in Antiochia, in Ikonien meine ich, und in Antiochia davor auch. Das war offensichtlich, also so wie wir es hier sehen, war offensichtlich genau so eine Situation. Gott hat ihm Türen aufgemacht. Jesus hat Menschen vorbereitet. Wenn wir das lesen, also das passiert in wenigen Tagen, wenn wir das lesen, dann bedeutet es ja, Paulus kommt dorthin und er bringt diese Botschaft und das ist so, als ob diese Menschen jahrelang nur auf diesen einen Tag gewartet haben, dass endlich Paulus kommt und ihnen diese Botschaft bringt, so wie der Boden, wenn er ganz ausgetrocknet ist und wenn er brüchig ist, so richtig Risse sind, ziehen sich durch die Erde, wenn er sich sehnt nach dem lebendigen Wasser und dann gießen wir diesen Boden ausgiebig. So sind diese Menschen durstig, die sehnen sich nach der Botschaft. Und dann kommt Paulus und die reißen ihm die Botschaft förmlich aus der Hand. Wisst ihr, so eine geöffnete Tür liegt nicht in unserer Hand. Also sie lag sicher nicht in Paulus' Händen. Weil wo Paulus den Korinth schreibt, im Korintherbrief, sagt er ja, Gott hat mir eine Tür geöffnet und deswegen muss ich noch hier bleiben. Ich muss noch was tun. Weil er sagt, wenn die Tür offen ist, dann muss man wirken. Weil wenn sie irgendwann zugeht, dann kann man nicht mehr wirken. Also wenn da eine Tür da ist, dann muss man wirken. Paulus kann diese Tür nicht selber aufmachen. Deswegen ist es so wichtig, zum Beispiel, dass wir beten. Wenn wir beten, reden wir zu dem, der Türen aufmachen kann. Der Menschenherzen bereit machen kann zu hören. Der, der die müden Herzen anrühren kann, der tote Herzen wieder lebendig machen kann. Das ist wichtig, dass wir für die Gottesdienste beten. Wenn Menschen hierher kommen und die Botschaft hören, das Wichtige, was hier auf der Kanzel passiert, ist nicht, dass der Redner so rhetorisch super gut ausgebildet ist und dass der das alles immer mega interessant macht. Also ist natürlich immer besser, wenn es interessant ist, als langweilig. Aber das, was wichtig ist, ist, dass die Tür aufgemacht wird in den Herzen der Menschen. Dass Gott diese Menschenherzen vorbereitet und dann wird das, was hier vorne gesagt wird, wenn es aus der Bibel ist, wenn es Gottes Wort ist, dann wird es wirksam werden in diesen Menschenherzen. Die Tür muss geöffnet werden. Es ist wichtig, dass wir beten für die Kinderstunden. Der Herr muss die Türen öffnen, die Herzen der Kinder vorbereiten, damit Gottes Wort auf einen fruchtbaren Boden fallen kann und viel Frucht bringt. Das muss Gott uns schenken. Und das müssen wir von Gott erbeten. Gott möchte, dass wir das von ihm erbitten und erflehen. Ich erinnere mich an eine Frau, die einmal in unsere Gemeinde kam. Und das war ganz interessant. Also sie war nie da und auf einmal war sie da und ab dann war sie immer da. Und sie ist nie wieder gegangen. Sie ist gekommen und sofort hat sie sich bekehrt. Sogar ohne, dass man das großartig gemerkt hat, einfach direkt. Sie ist gekommen und wir dann mal mit ihr geredet haben, dann sagt sie, sie hat ihr ganzes Leben lang eigentlich nicht wirklich was von Jesus gehört. Sie wusste nichts. Sie hat ihr Leben ohne Jesus gelebt und sie hat alles Mögliche ausprobiert in ihrem Leben. Sie hat Familie, Freundschaften, alles, dann kam sie zur Esoterik und alles. Aber alles, was sie in ihrem Leben ausprobiert hat, alles, was sie gemacht hat, hat niemals ausgereicht. Sie sagt, da war etwas, da war ein Durst und nichts konnte diesen Durst stillen. Da war ein Hunger nach Leben und dieses Leben hat sie nirgendwo gefunden. Bis zu diesem einen Tag, wo sie das Evangelium gehört hat. Wo sie gekommen ist und sie hat es gehört. Und als sie es gehört hat, hat sie gesagt, dann wusste sie das genau. Das ist die Antwort auf alle meine Fragen. Das ist das Leben, das ich brauche. Jesus ist der in mein Leben kommen muss. Der Jesus, von dem in dieser Bibelstunde da erzählt wurde, das war genau der Jesus, den sie brauchte. Das war keine clevere Botschaft. Die war nicht super spannend. Das war eine Beschreibung von einer Medizin und eine Beschreibung von einer Krankheit. Aber wisst ihr, wenn man diese Krankheit hat und wenn man die Heilung sucht, dann ist so ein Zettel unglaublich spannend. Auch wenn das mega langweilig geschrieben ist. Das ist spannend, weil es geht um mein Leben. Es geht darum, wie ich lebendig werde. Und so war das dann bei ihr. Das war eine Tür in ihr Herz, ein Durst, den Jesus ihr geschenkt hat und den sie ihr ganzes Leben lang hatte. Und an diesem Tag, als Jesus gesehen hat, hat sie gewusst, das ist mein Durststiller. Das ist mein Leben. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir vom Evangelium reden, wenn wir davon reden, wir wollen zu unseren Nachbarn gehen, zu unseren Freunden, zu unseren Kollegen. Wir müssen wissen, wir müssen niemanden in einer Diskussion besiegen. Wenn du einen Freund hast, der Muslim ist, du brauchst ihn nicht besiegen in einer Diskussion. Weißt du, sogar wenn du schlauer bist als er und ihn in der Diskussion besiegst, heißt das noch lange nicht, dass er gläubig wird. Weil die Menschen glauben nicht an Jesus, nicht weil sie es nicht können, weil sie nicht davon überzeugt sind, sondern weil sie es nicht wollen. Die Bibel sagt, die Menschen unterdrücken die Erkenntnis Gottes. Die wollen diese Erkenntnis Gottes nicht. Und wenn du sie überzeugst, du kannst sie noch so überzeugen, sie werden trotzdem Jesus nicht annehmen. Nicht, weil sie ihn nicht verstehen oder sonst was, sondern die wollen ihn einfach nicht. Ihnen gefällt ihr Leben so, wie es jetzt ist, viel besser. Und deswegen brauchen wir nicht in Diskussionen ausarten. Wir müssen unsere Leute nicht austricksen irgendwie. Mit irgendwelchen cleveren Werbestrategien oder irgendwie so, die in die Gemeinde locken oder so, weißt irgendwie, damit wir das hintenrum das Evangelium bei ihnen rein und dann merken sie irgendwann, oh, jetzt bin ich Christ geworden, habe ich gar nicht gemerkt. Es geht nicht darum, die richtigen Antworten zu wissen, nicht die richtigen Worte zu kennen. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen. Nicht mal darum geht's. Sondern es geht nur darum, dass wir Menschen lieben, dass wir unser Leben für sie hingeben, dass wir zu ihnen gehen und dass wir ihnen von Jesus erzählen und dass wir beten, dass Gott ihnen die Herzen aufmacht. Dass da eine Tür ist, die offen ist, damit das Wort ins Herz fällt und alles verändert. Und dann werden wir sehen, dass Menschenleben wirklich neu werden. Und das sehen wir auch in unserer Stelle hier im Vers 3. Die blieben dort, also Barnabas und Paulus, trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch längere Zeit dort. Und sie verkündigten unerschrocken die Botschaft von der Gnade des Herrn. Also das ist das, was Paulus und Barnabas gemacht haben. Und dann steht da, und der Herr bestätigte das, indem er Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen ließ. Also die Apostel haben geredet, aber die Menschen haben gehört, dass Gott redet. Gott selber hat es bestätigt, was sie gesagt haben. Es waren nicht einfach nur kleine Boten, die etwas verkündigt haben, sondern es war Gott, der das verkündigt hat. Gott hat sie bestätigt und bekräftigt. Gott hat gezeigt, die sind wirklich von mir. Gott hat ihnen ihren Worten Macht und Kraft gegeben. Paulus betont das immer wieder in einem anderen Brief an die Thessalonicher, schreibt er das, 1. Thessalonicher 1, 4 und 5. Da schreibt er an die Thessalonicher und er schreibt ihnen davon, wie sie gläubig geworden sind. Und er sagt, hey, liebe Thessalonicher, wir wissen ja von Gott geliebte Brüder um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Also hier, mir geht es um diesen Teil in der Mitte, wo Paulus sagt, ich weiß ganz genau, dass Gott selbst euch wollte. Wisst ihr, warum ich das weiß? Als wir zu euch gekommen sind und als wir zu euch geredet haben, unsere kleinen, schwachen Worte, da sind diese Worte auf einmal stark gemacht worden. Der Heilige Geist hat diese Worte genommen und er hat sie mächtig gemacht, damit sie euch neues Leben schenken. Wir, die wir nicht so gut reden können, die wir mal irgendwas sagen oder die wir nicht so gut die Grammatik können oder sowas. Unsere Worte, die selber von sich aus nichts bewirken können, die keinen Toten aufwecken können. Diese Worte, die hat der Heilige Geist genommen, unsere Worte, und hat seine Kraft da hineingelegt und seine Gewissheit. Und der Heilige Geist hat in euren Herzen diese Gewissheit gewirkt. So sieht eine offene Tür aus. So, das ist es, wenn wir von Antiochia lesen oder von der Stadt, in der wir heute sind, in Ikonium oder in den Städten, wo es jetzt weitergeht. Paulus begegnet Menschen, von denen die Herzen aufgemacht wurden, wo seine Worte mit einer großen Vollmacht in ihr Herz kommen. Und das müssen wir verstehen, wenn wir mit atheistischen Freunden reden wollen. Dann müssen wir uns nicht 1000 YouTube-Videos anschauen, die beweisen, dass die Evolution wirklich falsch ist und dass die Schöpfung wirklich richtig ist. Und dann 17 Argumente, und damit wir die denen dann um die Ohren schlagen können. Das hilft nicht, weil es sind nur unsere Worte und unsere Argumente und sie bleiben leer und kraftlos. Sie sind doch nicht in der Lage, einen toten Menschen aufzuwecken. Ich habe mal von so einem Beispiel gehört, ich kann mich leider nicht erinnern, von wo das war. Und zwar war das wohl ein Bibelschullehrer, der den jungen Schülern das Predigen beibringen wollte und sollte. Und er hat sie auf einen Friedhof genommen und da hat er zu denen gesagt, hier predigt zu den Gräbern, zu den Toten, die da drin liegen, dass sie rauskommen sollen, endlich aufstehen sollen. Und dann sollten die da predigen zu diesen Toten. Und wisst ihr, keiner ist aufgestanden. Die sind genauso tot geblieben, wie sie waren. Warum? Weil egal, was wir sagen, egal, was wir uns ausdenken, Da kann einer kommen mit einer super PowerPoint-Präsentation, wo sich alles bewegt und dann, die Toten sind völlig unbeeindruckt davon, die sind tot. Und das ist das, was Gott sagt, oder was uns das Wort Gottes sagt. Die Menschen sind tot in ihren Sünden und in ihren Übertretungen. Was braucht ein Toter? Braucht Leben, der muss lebendig gemacht werden. Wir sind die, die den Toten zurufen, werdet lebendig, nehmt das Leben von Jesus an. Aber genauso wie unsere Worte keinen aufwecken können, der in einem Sarg liegt, hier auf dem Friedhof in Böbingen, genauso können unsere Worte kein geistliches Leben in den Menschen bewirken, zu denen wir rufen, unsere Nachbarn, unsere Freunde. Unsere Worte können das nicht. Außer wenn der Heilige Geist unsere Worte nimmt und seine Kraft dort hineinlegt. Und dann diese Menschen vom Heiligen Geist überzeugt werden und die Tür aufgeht. Dann werden diese Menschen auf einmal lebendig. Und das Schöne ist, durch unsere Worte. Durch die Worte, die wir gesagt haben hier. So sieht eine offene Tür aus. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen zurücktritt, mehr als andere müssen wir zu Gott beten nach solchen offenen Türen. Es gibt niemand sonst, der diese Tür aufmachen kann. Nur Gott kann diese Türen öffnen. Nur Jesus kann das machen. Wenn wir zu Gott beten um offene Türen, dann ist es wirksamer als alle Traktate, die wir den Menschen zustecken können, als alle Argumente, die wir uns überlegen können. Es ist besser als ein schönes Kirchengebäude, eine einladende Gemeinschaft, besser als tolle Musik, besser als gut organisierte Gottesdienste. Alles, was wir uns Menschen ausdenken können, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir zu Hause sitzen oder uns hinknien und dass wir Gott bitten, dass er Menschenherzen aufmacht. Das ist das Größte, das Herrlichste, was wir tun können. Und dann wird er Menschenherzen aufmachen. Wir ringen darum, dass der Heilige Geist unsere schwachen Worte mit seiner Kraft belebt und dass er in den Herzen der Zuhörer Gewissheit schenkt. Und deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen beten für das, was hier gesagt wird, im Gottesdienst, was in den Kinderstunden gesagt wird, was wir in den Jungs- und Mädchenkreisen und in der Jugend und Teenie und überall, was dort gesagt wird. Wir müssen beten dafür, weil das, was wir sagen, ist manchmal nicht besonders interessant, manchmal nicht besonders, vielleicht nicht mal immer richtig, genau so, wie wir das sagen. Aber wenn der Heilige Geist seine Kraft hinzugibt, dann werden wir das sehen und merken. Weil Gott wirksam ist, wächst die Gemeinde. Und eigentlich sollte man meinen, ist doch perfekt so, oder? So eine Medizin, solche tolle Wirkung, wir verteilen die einfach an alle Leute. Aber dass Gott wirkt, bringt nicht nur Wachstum in der Gemeinde, sondern dass Gott wirkt, bringt auch Feindschaft. Die Feindschaft wächst. Die Juden, die nicht auf die Botschaft hören wollten, die begannen die Leute aufzuwiegeln und sie hetzten sie gegen die Gläubigen auf. Und dann im Vers 5, als nun die feindlich gesinnte Gruppe, Nicht-Juden und Juden, einschließlich ihrer führenden Männer, einen Anschlag auf die Apostel vorbereiteten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie nach Lykaonien in die Städte Lystra und Derbe. Es war genauso wie in Antiochien. Als gepredigt wurde, waren die Juden erstmal interessiert. Sie fanden das interessant und gut, bis sie gemerkt haben, was da passiert. Was ist das Problem? Was haben sie für ein Problem? Und wir haben das letztes Mal etwas herausgearbeitet. Wie hat die Feindschaft angefangen? Warum haben die so ein Problem damit? Und für uns ist das schwer nachzuvollziehen. Also wenn wir den Grund lesen, denken wir, es kann doch nicht sein, dass die wegen sowas so sauer sind und den umbringen wollen. Wegen so einer Kleinigkeit. Aber tatsächlich sind wir Menschen leider so. Und zwar, die Juden hörten diese Botschaft gerne und interessiert zu, bis zu dem einen Punkt, wo sie verstanden haben, dass Paulus nicht nur sie meint, sondern alle. Auch die Heiden, die Griechen und die Römer, die so von ihnen verachtet waren. Und das konnten sie nicht akzeptieren. Sie haben ihr ganzes Leben lang geglaubt, dass sie was Besseres wären als die anderen. Das war das Zentrum von ihrem Glauben. Wir sind Abrahams Kinder und wir sind besser als die anderen. Wir sind Gottes Volk und die anderen nicht. Die sind unrein. Und jetzt sind wir auf einmal auf einer Stufe, den gleichen Weg zur Rettung. Sie haben ihren Stolz und diesen Stolz werden sie nicht aufgeben. Sie haben die Wahl. Sie können das annehmen und dann kommt der Retter zu ihnen oder sie lehnen dieses Licht ab. Sie löschen dieses Licht einfach aus. Und manche entscheiden sich fürs Erste. Viele Juden haben sich bekehrt und sind gläubig geworden und haben den Retter kennengelernt und haben neues Leben bekommen. Ihre Herzen wurden aufgetan. Aber manche von ihnen haben sich für die Feindschaft entschieden. Es ist interessant, wenn wir das hier so lesen. Sie begannen die Leute aufzuwiegeln und hetzten sie gegen die Gläubigen auf. Und dann diese feindlich gesinnte Gruppe aus Nicht-Juden und Juden, die sich so da verbunden haben und gemeinsam sowas machen. Das ist ganz interessant, weil eigentlich haben die Juden die Heiden verachtet. Sie haben den Götzendienst gehasst, den die Heiden da gemacht haben. Und sie haben eigentlich jeden Kontakt mit denen vermieden, weil wenn sie die Heiden berührt haben, waren sie unrein. Da konnten sie nicht mehr ihre normalen Feste feiern, sie konnten auch nicht mehr normal in die Synagoge gehen, sondern mussten sich fernhalten von anderen. Und das wollten sie nicht. Sie wollten nicht unrein sein, deswegen haben sie geschaut, dass sie einfach nichts zu tun haben mit diesen dreckigen Heiden. Und jetzt kommt diese Botschaft von Jesus und die ist so schlimm in ihren Augen, dass sie sogar mit den Heiden gemeinsame Sache machen. Und eine Sache, die ganz interessant ist, die Juden wollten niemals was mit den Heiden zu tun haben. Und jetzt kommt diese Botschaft. Und dann kommen die einen Juden und die schließen sich mit den Heiden zusammen und bilden eine Gemeinde. Und die anderen Juden, die schließen sich auch mit den Heiden zusammen, aber sie bilden die Feinde Gottes. Warum reagieren sie so mit so Hass auf diese Botschaft? Warum stellen die sich so an? Da kommen halt auch die Griechen zu Gott, ist doch egal. Also was hast du für ein Problem? Sollen halt die Griechen auch zu Gott beten? Oder so würden wir ja denken. Aber wisst ihr, das war ihre ganze Identität, das war ihr Stolz. Das konnten sie nicht akzeptieren. Und ich meine, wir kennen das auch. Gewisse theologische Unterschiede, so bestimmte Dinge, wenn man sie unterschiedlich sieht, dann kann das auch zu Hass und Streit in einer Gemeinde führen. Und manche Gemeinden spalten sich dann wegen sowas. Brüder und Schwestern, die einmal zusammen waren, die können nicht mehr an einem Tisch sitzen. Und in der Gemeinde geht es ja oft um kleinere Sachen, um viel, viel kleinere Themen. Und trotzdem sind da Menschen, die wirklich vom Heiligen Geist gerettet sind, die Christen sind, die sich Christen nennen und trotzdem können die sich mit so viel Feindschaft begegnen. Und hier, das war noch viel, viel heftiger. Die Menschen haben, diese Juden haben ihr ganzes Leben sich von den Heiden getrennt und haben sich für ihr ganzes Leben lang für was Besseres gehalten. Das war das Zentrum ihres Glaubens, dass sie alleine Gottes Volk waren. Und jetzt muss dieses ganze Glaubenskonstrukt, diese ganze Beziehung, die sie zu Gott haben, die war darauf aufgebaut, dass sie einen besonderen Zugang haben. Und jetzt sollen sie den auf einmal nicht mehr haben? Und das haben sie nicht akzeptiert. Da kommt dieser Störenfried Jesus daher und wirft ihren ganzen Glauben, ihre ganze gute Beziehung zu Gott, wirft Jesus da über den Haufen. Und deswegen muss Jesus zum Schweigen gebracht werden. Diese Botschaft bringt Unruhe, weil sie die Menschen ihre Glaubenskonstrukte durcheinander bringt. Weil sie all das, was wir glauben und was wir machen und wie wir sind, wie wir unser Leben sehen, weil sie die tiefsten Gedanken unseres Herzens aufdeckt, wie ein Schwert alles aufschneidet und dann richtet und aufzeigt, wo wir falsch liegen. Und diese Unruhe, die dann kommt, die ist, wenn wir anfangen, uns zu wehren. Wenn das, was Jesus fordert, wenn das, was Jesus sagt, uns zu viel wird, uns nicht passt, uns nicht gefällt. Unruhe verbreitet dieses Buch, diese Botschaft, weil Gott durch dieses Wort redet. Weil Gott die Menschen anspricht auf ihre Sünde, weil er mit einem Licht in ihr Leben leuchtet und auf einmal sind da diese Bereiche, von denen wir eigentlich nicht so begeistert sind, wenn man sie sieht. Gott fordert jeden Menschen zu einer Antwort heraus. Und gerade die Menschen, die gläubig werden, fordern auch zu einer Antwort heraus. Hier zum Beispiel im Petrusbrief schreibt Petrus das so an die Gemeinde. Und er sagt, schaut mal, denn es ist für uns genug, dass wir früher die vergangene Zeit unseres Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelage, frevelhaften Gottesdienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Darum kommt diese ganze Feindschaft, weil ihr anders werdet, weil ihr auf einmal die Dinge anders seht und weil ihr auf einmal sagt, nee, das ist nicht mehr gut, so ist es nicht mehr richtig. Wir sind nichts Besonderes. Die anderen sind genauso wie wir. Sie werden aber Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. Feindschaft entsteht immer da, wo Menschen in ihren Begierden gestört werden. Bei den Juden damals war es der Stolz. Also so würde ich das jetzt ausdrücken. Das war der Stolz, wir sind was Besonderes. Und das wollten sie sich nicht nehmen lassen. Heute ist es was anderes. Bei manchen ist es einfach nur Sünde. Die Menschen wollen abtreiben. Sie wollen eine Abtreibung durchführen und sie wollen nicht, dass jemand ihnen sagt, dass das nicht richtig ist, weil dann haben sie immer so ein schlechtes Gewissen und das wollen sie nicht. Deswegen darf man das nicht sagen. Man darf nicht sagen, dass das nicht richtig ist. Und deswegen werden sie alles dafür tun, damit die Menschen endlich den Mund halten. Nicht sagen, dass das Sünde ist. Oder die wollen ihre Sexualität frei ausleben und jeder Begierde nachgehen. Und deswegen wollen sie, dass man das nicht mehr sagt, was in der Bibel steht. So funktioniert es. Sie hassen jeden, der ihnen sagt, dass das nicht richtig ist, was sie tun. Dann sagen sie ja, das ist Homophobie oder sowas, weil man die dann hasst. So entsteht dann Feindschaft. So war das damals und so ist das heute. Aber ich möchte, dass wir das nicht immer nur so auf die in der Welt schauen. So ist es nämlich auch bei uns in der Gemeinde. Wenn wir uns in der Gemeinde streiten, also einfach nur, ich sage euch mal ein Geheimnis, wenn wir uns in der Gemeinde streiten, dann streiten wir uns nicht, weil wir Jesus so lieb haben. Sondern dann streiten wir uns, Jakobus sagt, warum streitet ihr euch? Weil in eurem Herzen Begierden sind. Weil da Dinge sind, die ihr festhaltet, Dinge, die ihr erreichen wollt. Und dann kommt diese Botschaft, dann kommt dieses Licht und das passt gar nicht. Und dann versucht ihr das zum Schweigen zu bringen und das wegzumachen. Und demjenigen, der dir das gesagt hat, dann sagst du ihm, zurück mal deine Meinung, weil der ist ja auch nicht viel besser als du. Und dann traut er sich da so mit Licht auf dich zu leuchten. Das geht gar nicht. Und so entsteht Hass und Streit, wo es um meine Begierden geht, wo es um das geht, was ich nicht Jesus abgeben möchte. Und so war das bei den Juden, das wollten sie nicht abgeben, ihre besondere Stellung. Und deswegen konnten sie Jesus nicht ausstehen und die Botschaft nicht ausstehen. Weil diese Botschaft so wirksam ist. Wenn diese Botschaft nicht wirksam wäre, wenn sie die Menschen nicht ansprechen würde, dann würde sich niemand dafür interessieren. Sie wäre egal. Keiner würde sie verbieten, weil sie wie Max und Moritz wäre. Das kann man einfach lesen oder nicht, ist auch egal. Aber diese Botschaft, sie spricht uns an. Und entweder hören wir da drauf und lassen uns verändern oder nicht. Das Wort Jesu bringt in unser Innerstes Licht hinein. Und alles wird sichtbar. Wie ein zweischneidiges Schwert wird alles aufgemacht und die geheimsten Gesinnungen und Gedanken unseres Herzens und unsere Begierden werden gerichtet. Und das fordert eine Antwort von uns. Von den Menschen da draußen wird eine Antwort gefordert, aber auch von uns. Und Wilhelm Busch schreibt das so und ich finde es sehr schön ausgedrückt. Er sagt, meinen Sie, Gott reißt sich seinen Sohn vom Herzen, schickt ihn in die Welt, damit wir darüber diskutieren, damit wir weiterleben und sagen, wir können auch ohne ihn auskommen? Wie denken Sie sich das? Der Tatsache von Golgatha gegenüber wird mein ganzes Ja oder mein ganzes Nein gefordert. Und dann sagt er hier, und zwar immer von Neuem, jeden Tag von Neuem, wird mein ganzes Ja oder mein ganzes Nein gefordert. Gott wirkt, sein Licht leuchtet auch in dein Leben und in mein Leben. Es ist wirksam. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir ihn hören, wenn wir seine Stimme hören, wenn sein Licht in unser Leben leuchtet? Geben wir unser ganzes Ja oder eben halt unser Nein? Jeden Tag von Neuem. Unsere Botschaft ist mächtig und wirksam. Unsere Botschaft, die bewirkt was. Ich will, dass wir, wenn wir hier rausgehen, dass wir das für uns annehmen und dass wir sagen, wir wollen, dass wenn dieses Licht in mein Leben leuchtet, dass ich Ja sage. Aber gleichzeitig will ich, dass wir mit so einem Selbstbewusstsein rausgehen. Dass wir, wenn wir mit Menschen reden, dass wir uns bewusst sind. Das kommt nicht so sehr darauf an, dass ich das alles so toll ausdrücke, sondern dass ich weiß, wenn Gott meine Worte nimmt, dann werden sie diesem Menschen Leben bringen. Auch wenn sie nicht so besonders schön und besonders toll ausgedacht sind. Diese Worte werden dann Menschen berühren und ihnen neues Leben geben. Oder sie werden Widerstand und Feindschaft hervorrufen. Das wird passieren, weil Gottes Wort wirksam ist. Amen.